Es hätte längst Frieden sein können in der Ukraine. Das ist eine These, die man seit März letzten Jahres immer mal wieder in manchen, vor allem alternativen Medien lesen kann. Denn damals gab es ein Treffen einer russischen und einer ukrainischen Delegation in Istanbul. Man hat verhandelt und das Ganze sei deswegen geplatzt, weil der damalige britische Premier Boris Johnson nach Kiew geflogen ist und gesagt haben soll, stopp, das macht ihr nicht. So zumindest die russische Lesart. Westliche Medien haben dieser Lesart immer wieder widersprochen. Aber jetzt gibt es Neuigkeiten, denn in einem aktuellen Interview des damaligen ukrainischen Verhandlungsleiters David Arachamia kommt heraus, jawohl, es wurde verhandelt und es gab auch ganz konkrete Punkte und Forderungen. Was das bedeutet und wie aufregend diese neue Entwicklung ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Journalisten Thomas Fassbender. Er beobachtet den Ukraine-Krieg von Anfang an sehr genau und hat auch eine politische Biografie über Putin geschrieben. Guten Tag, Herr Fassbender.
Herr Danowski, danke. Guten Tag Ihnen.
Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Es gab ein Treffen, es gab Verhandlungen und es gab Forderungen. Die Russen haben zum Beispiel die ständige Neutralität der Ukraine gefordert. Aber es waren auch Sicherheitsgarantien seitens Russland für die Ukraine vorgesehen. Außerdem hat die russische Delegation gefordert, Kiew kriegt den Frieden, wenn es für immer aus der NATO draußen bleibt. Was ist denn aus Ihrer Sicht, Herr Fassbender, das Brisante an dieser Aussage und an diesen Erkenntnissen?
Was Arachamia ausgedrückt hat in dem jetzt Ende November bekannt gewordenen Interview, ist die Bereitschaft der Russen im März 2022 primär gegen eine Neutralitätszusage der Ukraine die militärische Auseinandersetzung zu beenden. Die These, wie Sie richtig sagen, die existiert ja seit dem März und sicherlich haben auch die westlichen Medien, die vor allem jetzt, wie Sie sagen, Mainstream-Medien, in erster Linie den Fehler gemacht, diese These klein zu reden, ja, um auf diese Art und Weise bei den Bevölkerungen im Westen nicht das Gefühl aufkommen zu lassen, man hätte hier Friedenschancen verpasst. Ich glaube auch die Aussage, wonach allein der Besuch des Boris Johnson am 9. April in Kiew dazu beigetragen hat, dass aus dem Ding nichts wurde, vereinfacht das zu sehr. Ich schätze schon, dass es im Rahmen der Verhandlungen, die ja nicht nur in Istanbul stattfanden, sondern im Laufe des März 2022 auch an der ukrainisch-belarussischen Grenze, ich glaube schon, dass es im Laufe dieser Verhandlungen das Signal der Russen gegeben hat, uns geht es zentral um die Neutralität. Und das Gegensignal der ukrainischen Seite, ja, wir sind dazu bereit. Ja, also im Kern ist das, was der Arachamia sagt, korrekt. Die Bereitschaft hat es gegeben, der Verhandelnden auf jeden Fall, die am Tisch saßen in Istanbul und an der belarussisch-ukrainischen Grenze, wo ich anfange zu differenzieren, die Gesamtsituation in Kiew oder auch in Moskau, aber konzentrieren wir uns auf Kiew. Es hat in Kiew durchaus natürlich Gegner einer solchen Position gegeben. Also die haben nicht allein auf Boris Johnson gewartet, sondern es gab ganz konkret das Argument, um eine Neutralität zuzusagen, muss die Ukraine ihre Verfassung ändern.
Das sagte Arachamia ja auch in dem Interview. An Boris Johnson hat es nicht gelegen. Er hat halt nur gesagt, kämpft weiter, das würde er Ihnen empfehlen. Aber urgiert hat er das wohl nicht so, Arachamia.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man das sagt. Es gibt da schon Stimmen, die sagen, ja, die Kriegsseiten waren zum Frieden bereit, durchgehend. Und allein der aggressive bellizistische Westen oder der bellizistische Boris Johnson hat sie weiter in den Krieg getrieben. Das wäre eine zu krasse Vereinfachung.
Um das zu präzisieren, wie nähern wir uns dann der Wahrheit, die dann in der Mitte liegt? Woran ist es dann letztendlich gescheitert? Sie haben es gerade angedeutet, man hätte die Verfassung tatsächlich ändern müssen, denn in der ukrainischen Verfassung steht sensationellerweise, das wusste ich auch nicht, dass man wohl anstrebt, ein NATO-Mitglied zu werden und man hätte die Verfassung erst ändern müssen, um da überhaupt eine Unterschrift drunter setzen zu können. Ist das richtig?
Technisch gesehen ja, nun ist das kein absoluter Grund, diese Variante, diese Version auszuschließen, denn man kann ja auch Verfassungen ändern, ja, auch im Rahmen solcher Verhandlungen. Ich glaube auch, das Verfassungsargument ist nur ein Argument unter vielen. Also mir kommt es darauf an, dass wir alle diese Symptome der Entwicklung, der Besuch von Boris Johnson, das Verfassungsargument und natürlich dann ganz groß das Vertrauensargument, ja, können wir, also wenn ich jetzt sage, wir als Ukrainer, können wir unseren russischen Nachbarn und dem russischen Aggressor in diesem Fall vertrauen. Diese ganze Diskussion ist ja letzten Endes im März 2022 in der Ukraine genauso intensiv geführt worden, wie sie heute geführt wird und wie sie auch unter westlichen Medien und Politikern geführt wird. Ich glaube schon, dass es letzten Endes einen Stimmungsschwenk gegeben hat. Man hat mit der Friedensidee gespielt und durchaus auch sympathisiert. Und dann haben sich auf beiden Seiten, aber jetzt meine ich nicht die Russen, sondern ich meine es die Ukrainer und die westlichen Unterstützer, haben sich letzten Endes die durchgesetzt, die man als Falken bezeichnet, die also die Chance in einer Weiterführung des Krieges gesehen haben. Hätte sich die andere Seite durchgesetzt, wäre auch das Verfassungsproblem zu lösen gewesen.
Jetzt kommen natürlich zeitlich gesehen auch noch zwei Dinge hinzu, die, glaube ich, ganz wichtig sind noch zu erwähnen. Erstens ist um diese Zeit Butscha bekannt geworden und alles, was damit zusammenhängt. Und zweitens ist nach diesem Enthauptungsschlag, den die Russen auf Kiew vorhatten, diesem Raid, nachdem der in die Hose gegangen ist, war die Ukraine ja schon militärisch in der Vorhand. Die Russen haben wahnsinnig viel Kriegsgerät verloren, waren moralisch ziemlich am Boden und mussten sich erstmal neu sortieren. Und da gab es ja schon Gründe, militärische Gründe aus Sicht der Ukraine zu sagen, so, jetzt versuchen wir das mal, oder?
Sie sind da genau im Schwarzen meines Erachtens als Treffer gesehen mit beiden Argumenten. Einmal sind die ersten Videos und Nachrichten aus Butscha vom 1. April, also aus den 1. April-Tagen, und haben natürlich die generelle Stimmung entschieden beeinflusst. Und zum Zweiten war in der Tat die ukrainische Armee auf einem positiven Vektor. Ja? Und man kann durchaus eine russische Bereitschaft zu dieser Friedenslösung unterstellen. Ja? Wir haben ja keine Indikationen jetzt aus Moskauer Quellen, wie das gewesen ist. Aber aus der Logik der Zeit heraus macht es durchaus Sinn zu sagen, okay, die Russen mögen gerade in den letzten Märzwochen dazu bereit gewesen sein, weil sie begriffen haben, dass ihre ursprüngliche militärische Zielsetzung so nun gar nicht funktioniert hat.
Nichtsdestotrotz müssen wir auch auf einer anderen Ebene mal schauen, warum Arachamiya diese Aussage überhaupt getätigt hat. Warum spricht der Mann jetzt so offen darüber und zu wem spricht er eigentlich?
Das ist ein sehr interessantes Argument, weil wir im Moment von einer wachsenden internen Rivalität und politischen Auseinandersetzung in der Ukraine ausgehen müssen. Und das ist zwischen dem Präsidenten und dem Oberbefehlshaber des Militärs, Saluzhny. Und dieser Saluzhny ist also der Kopf der sogenannten Militärpartei. Die Auseinandersetzung zwischen der Militärpartei auf der einen Seite, also praktisch denen, die am Militär nahe dran sind und die die Realität an der Front kennen und vor allem auch die aus ukrainischer Sicht traurige Realität, dass nämlich die Sommeroffensive nun komplett gescheitert ist und momentan an keiner Stelle nennenswertes Weiterkommen verzeichnet werden kann. Und auf der anderen Seite die Politik mit Präsident Zelensky im Zentrum, die aus dem Bemühen heraus, dem Westen positive Nachrichten zu verkaufen oder anzubieten, die Schwierigkeiten an der Front herunterspielt und herunterspielen muss aus dieser Logik heraus. Und da stellen sich wohl jetzt mehr und mehr größere Teile der politischen Klasse und darunter auch wohl der Herr Arachamiya, der ja Fraktionschef ist, der Selenskyj-Partei Diener des Volkes, stellen sich auf die Seite der, ich will mal sagen, Realisten, um nicht immer Militärpartei zu sagen, weil das klingt bellizistischer und aggressiver, als es hier gemeint ist. Es geht mehr um die Auseinandersetzung zwischen Realisten auf einer Seite, ukrainischen Realisten und ukrainischen Idealisten, zu denen ich jetzt in diesem Fall, in dieser Phase Herrn Selenskyj zählen würde.
Sie sagen also, Kritik innerhalb der eigenen Reihen, innerhalb der Ukraine für diese These könnte sprechen, dass auch der ehemalige Selenskyj-Berater Erostowitsch sich in einem Interview jetzt zu Wort gemeldet hat. Er hat gesagt, das russische Friedensangebot damals von Istanbul war sehr gut. Es hätte wahrscheinlich den 200.000 bis 300.000 ukrainischen Soldaten den Tod erspart und die halbe Ukraine wäre heute nicht zerstört und vermint gewesen. Solche Konditionen kriegen wir nicht wieder. Was sagt das über den inneren Konflikt in der Ukraine aus?
Nun, dass der Realismus allmählich die Überhand gewinnt, wozu man ja Menschen grundsätzlich immer gratulieren kann. Sie haben mit einem auch völlig recht. Russland war in der gesamten Phase der Auseinandersetzung im März 2022 relativ am schwächsten, in seiner schwächsten Position. Danach sind die Offensiven gekommen von Kharkiv und dann Cherson, also die Rückeroberung weiter Gebiete. Das war aber zu der Zeit, also als diese erfolgreichen Offensiven dann im Sommer und Herbst vollzogen wurden, schwenkte die russische Stimmung auf, ich will mal so salopp sagen, auf bockigen Widerstand. Ja. Die Bereitschaft, realistisch auch anzuerkennen, es ist schiefgelaufen, war wahrscheinlich auf Seiten der Russen zu keinem Zeitpunkt größer als im März 2022. Diese Chance ist verpasst und definitiv gegen eine einfache Zusage der Neutralität würde der Krieg seitens der Russen heute nicht beendet werden.
Wenn wir uns anschauen, wie die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg gewesen ist, aber auch über diese ganz spezielle Verhandlungsnummer in Istanbul, wo ja ganz oft gesagt wurde, nein, das hat es nicht gegeben und das ist russische Propaganda. Was sagt das alles eigentlich auch über die Art und Weise aus, wie in diesem Konflikt, der noch nicht beendet ist, Journalisten arbeiten?
Ja, ich glaube vor allem, dass wir als Medien insgesamt, als deutsche oder westliche Medien, den Fehler gemacht haben, dem konsumierenden Publikum, ja, also den Lesern und Zuhörern, Zuschauern, über die gesamten Kriegsmonate hinweg ein einseitig gefärbtes Bild zu verkaufen. Man hat zwar immer gesagt, ja, letzten Endes lässt sich das alles unabhängig nicht bestätigen, aber wir haben mehr oder minder 1:1 die Siegesmeldung der Ukrainer medial übernommen. Wir haben in den Medien, und je, sagen wir mal, transatlantischer die Medien, desto stärker haben sie das getan, ein Bild gezeichnet, was von Siegesoptimismus geprägt war. Das merken sie derzeit, wenn keine Siegesmeldungen kommen aus der Ukraine, und die kommen seit Wochen nicht, wird auch gar nicht mehr gemeldet. Also manchmal habe ich den Eindruck, viele sind froh, dass wir inzwischen einen neuen Kriegsschauplatz in Gestalt des Nahen Ostens haben, um nicht zugeben zu müssen, oh, verdammt nochmal, da war doch sehr oft bei uns der Wunsch der Vater des Gedankens.
Und letztendlich, auch wenn diese Verhandlungen oder dieses Treffen in Istanbul zwischen der Ukraine und Russland gescheitert ist, das bedeutet ja trotzdem, man hat zumindest verhandelt, man hat sich getroffen. Was sagt das? Vielleicht auch, um die Gegenwart nochmal in den Blick zu nehmen, über die heutige Phase in der Geheimdiplomatie aus. Also kommt so eine Gelegenheit wieder? Darf man das grundsätzlich ausschließen? Oder muss man sagen, die sind sowieso immer in Kontakt miteinander?
Letzteres, Herr Danowski, da haben Sie völlig recht. Es wird ständig miteinander geredet. Also Russen und Ukrainer reden ständig miteinander. Wir müssen uns ja auch vorstellen, dass die ganze Zeit russisches Gas durch die Ukraine in die Kundenländer Ostmitteleuropas transportiert wird. Es findet Handel statt. Es fahren Lkw mit Waren über die russisch-ukrainische Grenze. Das ist ja das Eigenartige. Dadurch, dass wir es hier mit einem kulturellen Bruderkrieg zu tun haben, ja, der anders ist als ein Krieg zwischen zwei völlig fremden Kulturen, wenn man sich allein das Ausmaß der gegenseitigen Verwandtschaften vor Augen hält, haben wir natürlich eine Situation, die für Außenstehende und damit auch für die westlichen Unterstützer extrem schwierig zu durchschauen ist. Da laufen auf vielen Ebenen Gespräche und wird gespielt und werden Planspiele gemacht. Im Grunde könnte man den beiden Kriegsparteien nur wünschen, dass sie das Ding am Ende unter sich ausmachen, also praktisch diesen Konflikt zu regionalisieren. Das ist ein sehr illusionärer Wunsch, der wird nicht in Erfüllung gehen. Aber die Problematik liegt sicher darin, dass wir nur einen geringen Teil kennen und dass wir vor allem uns auch medial nicht darauf eingelassen haben oder nicht bereit dazu gewesen sind, die Vielschichtigkeit und die Differenziertheit der Lage in beiden Ländern darzustellen. Zum Beispiel, wenn es um Themen geht, wie korrupt ist die ukrainische Gesellschaft, wie demokratisch ist die Ukraine. Dann gibt es in Deutschland also zumindest eine Reihe von Journalisten, die zu großer Vereinfachung neigen und sich weigern, dieses Thema zu diskutieren, was dringend diskutiert werden müsste, wenn wir vor allem über den möglichen EU-Beitritt der Ukraine reden, aber sich weigern, das zu diskutieren, weil es ja angeblich in der Kriegssituation unter Verbündeten also nicht opportun ist, über solche Dinge zu reden. Das ist grundsätzlich falsch. Da lassen wir uns auf einen realitätsfernen Denkansatz und Handlungsansatz ein, der uns langfristig nur schaden wird.
Der damalige ukrainische Verhandlungsführer David Adahamir hat in einem Interview bestätigt, jawohl, es gab intensiven Austausch zwischen Russland und der Ukraine. Im März 2022 in Istanbul war das. Russland sei es vor allem um die Neutralität der Ukraine gegangen, so Adahamir. Diese neue Entwicklung haben wir mit dem Journalisten und Osteuropa-Experten Thomas Fassbender besprochen. Herr Fassbender, danke für Ihre Einordnungen.
Herr Danowski, herzlichen Dank.